SR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zum SR Kulturgespräch. Mein Name ist Barbara Renne und mein Gast heute ist Mario Giordano, Autor, Drehbuchschreiber, Coach und Berater und vielleicht noch mehr. Herzlich willkommen, Mario Giordano.
Hallo, Frau Renne.
Mario Giordano ist uns aus unserem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Berlin, Mario Giordano ist Ihr Lebens- und Arbeitsmittelpunkt. Vorher war es München, das ist Ihre Herkunftsstadt. Wo fehlt Ihnen, Mario Giordano, das italienische Meer? Im protestantisch-preußischen Berlin oder in der nördlichsten Stadt Italiens, München?
Naja, ich habe ja nun auch wirklich 12 Jahre in Hamburg gelebt und 11 in Köln und lange in Düsseldorf. Also ich bin viel rumgekommen. Und Italien, vielmehr Sizilien, fehlt mir immer. Es ist allerdings auch ein bisschen kompliziert. Es fehlt mir immer. Ich vermisse es eigentlich ständig. Aber wenn ich dort bin, geht es mir auch schnell auf die Nerven.
Ihre sehr berühmte Tante Poldi ist nach Italien ausgewandert. Ihre aktuelle Buchfamilie, die Familie Carbonaro, die zieht es nach Deutschland, nach München. Was ist oder war denn einfacher zu schreiben? Welche Situation?
Also erstmal war diese Familiensaga Terra di Sicilia, der erste Teil, und jetzt die Frauen der Familie Carbonaro, eine große erzählerische Herausforderung für mich. Ich gehe nun schon seit vielen Jahren mit diesem Stoff rum, habe mich das lange nicht getraut und dann irgendwann doch gemerkt, ich muss da mal rauf aufs Pferd. Und dann war das schon alleine durch den Umfang, Anzahl der Figuren, weil es historisch ist, weil es viel Recherche brauchte, aber eben auch, weil es eine ganz neue Sprache brauchte. Ich konnte da halt doch nicht an die Poldi anknüpfen. Eine große Herausforderung. Aber so ist das eigentlich mit jedem neuen Roman.
Nun ist dieser Roman, Sie haben es ja schon angedeutet, etwas Besonderes, weil Sie da ja auch ein bisschen in Ihre eigene Familiengeschichte, ich will nicht sagen Einblick geben, und es geht mir jetzt gar nicht so ums autofiktionale Schreiben, wie das heißt, sondern es geht mir um diese gegenläufige Bewegung. Ich wollte vielleicht auch wissen, was ist Ihnen leichter gefallen, sich vorzustellen, ob einer von Deutschland aus nach Italien wandert oder ob es um auch eine Art Arbeitsmigration sozusagen geht.
Also da war die Poldi natürlich schon leichter, weil es im Hier und Jetzt spielt, weil das mir alles ein bisschen näher ist. So eine Migrationsgeschichte zu erzählen im ersten Teil, geht Barnaba Carbonaro Anfang des 20. Jahrhunderts als Illiterat nach München, um dort en gros Südfrüchte zu verkaufen. Das war schon durch den historischen Aspekt eine große Herausforderung. Die Figuren sind mir deutlich ferner gewesen. Es beruht so ein bisschen ja auf der Geschichte meiner Familie, aber eben doch nur ein bisschen. Und das wiederum macht es dann wieder leichter, weil ich dann die Freiheit habe und mir auch nehme, die Figuren zu erzählen als Figuren und nicht als historische Persönlichkeiten.
Wann spüren Sie denn Ihre deutsch-italienischen Wurzeln besonders?
Ja, doch ständig irgendwie. Man ist ja, wenn man so als Deutsch-Italiener in Deutschland aufwächst, hat man erstmal als Jugendlicher immer ein Identitätsproblem. Das löst sich dann irgendwann, aber es begleitet einen ja doch ein Leben lang. Erzählerisch tritt es in dem Augenblick ein, wenn ich über Figuren oder auch einen bestimmten Sound meiner Erzählung nachdenke oder den herstellen will, dann merke ich doch, dass ich, sagen wir mal, dem magischen Realismus mehr verbunden bin als so einer protestantischen Nüchternheit oder so einem deutschen Naturalismus. Das interessiert mich gar nicht. Mich interessiert auch so sehr Tiefe nicht. Mich interessiert Breite viel mehr. Mich interessiert doch das schillernde Muster an der Oberfläche viel mehr. Das Geflecht von Figuren und Verbindungen, Beziehungen. Das sind Dinge, die mich erzählerisch mehr reizen. Und die kommen ganz sicher aus so einer süditalienisch, fast orientalischen Erzähltradition.
Jetzt kann ich mir vorstellen, gab es vielleicht auch noch so einen kleinen Endgegner, denn die Sehnsucht der Deutschen nach Italien, die ist ja legendär und für viele ist das einfach ein Sehnsuchtsland, ob es Reisen sind, auch Kunstreisen, beim Essen und Trinken, auch beim Lesen. Italienische Literatur ist ja nach wie vor sehr beliebt, wird sehr viel übersetzt. Dieses Jahr ist Italien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Ich habe das eben so ein bisschen Endgegner genannt, weil natürlich die Deutschen ja auch damit ein Italienbild haben, womit die Italiener ja vielleicht gar nicht so viel anfangen können. Weil es kommt ja aus einer deutschen Seele, in Anführungszeichen, heraus. Beflügelt sie das eher beim Schreiben oder ist das auch so eine Art Hypothek? Oder spielt es gar keine Rolle?
Ich finde es einmal schön, dass Sie es Endgegner nennen, weil Sie haben ganz recht, der Endgegner ist der Kitsch. Das mache ich mir doch immer wieder bewusst und ich versuche doch sehr konzentriert gegen den Kitsch anzuschreiben. Einmal gegen den Italien-Kitsch aus vielleicht der deutschen Fantasie, die so aus der Nachkriegszeit kommt, als die ersten dann doch wieder nach Italien gereist sind. Aber auch der Deutschland-Kitsch der Italiener, der existiert ja auch. Denn Deutschland ist genauso ein Sehnsuchtsort für Italiener wie umgekehrt. Muss man sich ja auch immer mal vor Augen halten. In anderer Form, da wird dann nicht so sehr vom Essen geschwärmt, aber genau. Eben doch von anderen sogenannten deutschen Tugenden. Und beide haben ein bisschen recht und beide liegen auch voll daneben. Ich wollte eben mit Terra di Sicilia angefangen und dann mit den Frauen der Familie Carbonaro keinen typischen, sagen wir mal, auch Gastarbeiterroman schreiben. Die Italiener aus dem Elend der 50er Jahre kommen nach Deutschland und machen hier das Wirtschaftswunder. Das hat mich gar nicht interessiert. Ich wollte eine gegenläufige Geschichte erzählen, eine antizyklische Migration Anfang des Jahrhunderts, weil es immer Migrationsbewegungen von Süd nach Nord und auch umgekehrt gegeben hat. Wenn Sie in München über den sehr schönen alten Südfriedhof laufen, dann sehen Sie überall Grabsteine, die zum Teil 200 Jahre alt sind mit italienischen Namen und das ist dann Rittmeister sowieso aus dem sowieso Regiment gewesen. Die waren schon immer da und ich wollte die Geschichte eines Unternehmers erzählen, der unter schwierigsten Bedingungen in einer Zeit, als plötzlich vieles möglich wurde, sich vornimmt, reich zu werden und es wie so ein moderner Odysseus versucht, hinter den Horizont zu segeln. Und dann eben aber auch in den 60er Jahren, so als die ganz große Migrationswelle der sogenannten Gastarbeiter im vollen Gange war in Deutschland, zurückkehrt nach Italien. Das war so die Grundidee. Und damit schreibt man erstmal automatisch schon gegen den Kitsch an, weil man bestimmte Klischees nicht bedient. Und dann habe ich doch immer wieder im Kopf, nicht in die Klischeefalle zu tappen und gleichwohl das zu erzählen, was ja auch da ist. Die Liebe zum Land, die Liebe zum Essen beispielsweise und eben, wenn wir über Essen reden, dann auch, wie es schmeckt.
Was Sie jetzt erzählt haben, glaube ich, ja auch gelesen zu haben, indem Sie immer wieder bestimmte Figuren, bestimmte Fragen stellen lassen. Also der deutsche Fotograf, der ja auch ein historisches Vorbild hat, der auch mit Klarnamen sozusagen genannt wird, nach Sizilien ausgewandert ist, im ersten Band über den Patriarchen der Carbonaros. Den lassen Sie fragen, was glaubst du, warum es uns nach Italien zieht? Ja. Wie lautet denn die Antwort des Autors Mario Giordano?
Es geht sicher um ein Lebensgefühl, um eine Art von Resilienz mit dem Unbill der Welt umzugehen und nicht so sehr unter dem alltäglichen Unbill der Welt zu leiden, wie wir es in Deutschland vielleicht tun. Das ist etwas, was man in Italien gut lernen kann. Was man auch lernen kann, sind Familienbande, über die es auch viele Klischees gibt, aber die in Italien immer noch ein bisschen enger und emotionaler auch gelebt werden, als das oft in Deutschland der Fall ist.
Ich muss mich jetzt selbst auch so ein bisschen noch korrigieren oder ich muss ein bisschen fokussieren. Ich habe jetzt die ganze Zeit sehr allgemein über Italien gesprochen. In Ihrer Familiensaga über die Carbonaros bewegen sich die Helden und Heldinnen zwischen München und Sizilien. Und am Ende des ersten Bandes Terra di Sicilia, da steht lapidar zu lesen, wir Sizilianer haben allgemein nicht viel für Italien übrig. Ist das eine flapsige Bemerkung des Erzählers oder steckt da mehr dahinter?
Das ist so. Die Sizilianer waren schon immer was Besonderes. Man muss sich ja vorstellen, dass Sizilien über Jahrhunderte Zentrum Europas war, von unterschiedlichsten Kulturen über Jahrtausende erobert, besetzt und auch entwickelt. Und die Sizilianer haben alle diese Kulturen geschluckt, vereinnahmt und sind so ein großer Melting Pot geworden. Und weil sie ein Inselvolk sind, haben sie immer sehr misstrauisch auf die Regierung in Rom und auf das Festland geguckt. Sizilien, die Sizilianer zumal, haben immer eine große, sture, manchmal ein bisschen provinzielle Unabhängigkeit sich bewahrt, sind ja auch autonome Regionen bis heute und blicken immer wieder mit allergrößtem Misstrauen nach Rom. Das hat sich nicht verändert. Das ist seit Garibaldi in Sizilien angekommen ist auch schon so gewesen. Nun ist das Schimpfen auf die Regierung in Rom Standard und jeder Italiener, wenn sie immer hören, schimpft darüber, dass in Italien die Politiker die höchsten Gehälter bekommen auf der Welt und trotzdem wird das ja nicht verändert. Das ist sozusagen Volkssport, aber die Hartnäckigkeit, sich eine gewisse Unabhängigkeit zu bewahren, ist doch in Sizilien besonders. Aber das liegt daran, dass Sizilien eine Insel ist und eben eine ganz spezielle Kulturgeschichte hat.
Ja, und tatsächlich, ja, sagen wir mal, den Norden auch mit dem Süden so ein bisschen versöhnt. Die Normannen waren schließlich auch mal da. Und das hinterlässt ja doch Spuren über die Jahrhunderte, wenn es auch nur, sagen wir mal, in der Imagination noch so ist.
Ja, aber ich glaube eben, dass es nicht nur in der Imagination ist. Sie haben die Normannen angesprochen und man muss sich vor Augen halten, dass 500 Jahre lang Normannen und Araber friedlich dort koexistiert haben und eine fantastische Architektur geschaffen haben. Und man sieht diese Verbindung immer noch im sizilianischen Phänotypus. Sie werden dort Leute sehen, die dunklen, sehr dunklen Teint haben, aber normannische Züge und blaue Augen. Blaue Augen sind in Sizilien total häufig. Das sehen Sie sonst in Italien nicht so. Also phänotypisch ist das noch präsent. Und es ist aber auch im Mythos präsent. Sizilien ist doch ein sehr mythischer Ort und ich stelle mir immer vor, dass all diese Kulturen ihre Götter, Götzen und alles mitgebracht und dort abgeladen und vielleicht auch vergessen haben und die wandern dann jetzt so rum, so ein bisschen verloren und suchen Anschluss. Also ich erlebe das, dass gerade auch Sizilianer dem Mythos immer noch sehr verbunden sind.
Aus Ihren familiären Verbandlungen zu Sizilien, da machen Sie ja gar keinen Hehl. Aber welche Rolle hat denn für Sie bei der Arbeit auch die Recherche gespielt, die Geschichte, die ja immer wieder durchschimmert? Das ist ja mehr als eine Folie, vor der sich alles bewegt. Oder Alltagserfahrungen, Glaube, Religion und Kirche einerseits, aber auch der Volksglaube, wenn ich es mal so nennen darf.
Sie meinen die Gespenster.
Genau. Wie kommen die Gespenster, Hexen und Magier in Ihren Roman? Die müssen es ja irgendwie geschafft haben.
Das war überhaupt nicht schwer. Ich finde ja die Anwesenheit von Gespenstern ganz natürlich. Ich halte es da mit den Sizilianern, die sagen, wir glauben nicht an Gespenster, aber geben tut es sie ja doch. Ich bin da doch dem magischen Realismus eher verbunden. So bin ich erzählerisch oder auch als Leser sozialisiert. Mir hat das immer eingeleuchtet, dass Literatur Dinge sichtbar machen kann. Und dass die Literatur das Privileg hat, nicht als einzige Kunstform, die Dinge mal zu benennen und zu gestalten und eben Gespenster auch auftreten zu lassen. Und die kann man als Gespenster sehen, wenn man das mag. Die kann man aber eben ja auch, und es ist ja gar nicht so schwer, als Repräsentationen psychischer Energien, als Traumata, als das ewige Pech, das einem folgt, auch interpretieren. Und so sind sie ja auch gemeint, die Gespenster. Das finde ich so naheliegend. Man braucht ein bisschen Mut, weil es eben auch immer mit der Kitschgefahr verbunden ist. Aber ich fand die Gespenster naheliegend. Aber Sie haben nach der Recherche gefragt. Das ist ja klar, dass wenn man sich vornimmt, einen Familienroman über 3 Generationen in 2 verschiedenen Ländern über einen Zeitraum von fast 100 Jahren zu schreiben, dass der Rechercheaufwand enorm ist. Das wusste ich von Anfang an und ich wusste, dass ich das sehr ernst nehmen möchte und hatte das große Glück, dass mir durch den Verlag ermöglicht wurde, mir Hilfe zu suchen. Es gab Muriel Vandenbergs, eine Historikerin und Drehbuchautorin, also jemand, die weiß, was Autoren brauchen, die für München in die Archive gegangen ist und gestöbert hat. Dann gab es Franco Filice, der in Italien deutsche Literatur ins Italienische übersetzt und sich auskennt, der vorgereist ist nach Sizilien und dann mit mir zusammen durch Sizilien gereist ist, der Leute gefunden, aufgestöbert hat, die ich dann in seiner Gesellschaft mit seiner Hilfe auch interviewen konnte. Und da weiß man vorher nicht, was kommt. Es gibt immer Gespräche, die äußerst interessant sind, aber dem Roman wenig bringen. Aber zwischendurch findet man dann eben doch kleine Goldnuggets. Und so war es auch. Denn Recherche, Sie haben es auch gesagt, es ist viel mehr als die Folie oder die Bühne, auf der das alles spielt. Wenn das Staffage wird, dann wird es doch vielleicht wieder nur naturalistisch, wenn man so abbildet, was da war. Mich jetzt interessiert das gar nicht. Mich interessiert aber, wie hat das sich angefühlt, wie hat das geschmeckt, wie hat das auf die Figuren, die ich erzählen will, gewirkt. Also ich versuche doch auch immer Orte, Zeiten und Lebenswelten in Konflikt mit meinen Figuren treten zu lassen.
Ich glaube, es macht es dem Leser leicht, gleichzeitig diese Anderswelt oder dieses Surreale, nenne ich es jetzt mal.
Ja.
Man hält es ja plötzlich für gar nichts Absonderliches in Anführungszeichen mehr oder für eine Marotte oder ein Spleen, sondern es gehört dazu. Das heißt also, diese magischen Momente, die haben sich schon kalkuliert in ihr Schreiben geschlichen oder es hat sich beides vermischt. Sie haben beides gebraucht. Auch vielleicht, um zwischen den Polen sich bewegen zu können.
Ja, ganz genau. Also natürlich sind diese magischen Elemente schon auch kalkuliert. Nichts passiert ja beim Schreiben einfach so, auch wenn man dann in diesen berühmten Flow kommt, wo man dann den Eindruck hat, das geht ja allen Kolleginnen und Kollegen so, irgendwann verdient man sich durch viel Fleiß und Routine diesen Flow und man hat nicht mehr den Eindruck, man würde das Buch jetzt noch schreiben, sondern das schreibt sich gerade von selbst. Das sind aber Phasen, oft kurze Phasen leider nur, die man sich ja auch verdienen muss, die aber trotzdem ja nicht darüber hinwegtäuschen sollen, dass diese Dinge alle kalkuliert und beabsichtigt sind. Auch wenn sie sich für mich dann beim Erzählen ganz natürlich anfühlen, aber ich muss mir das schon vorher überlegen und auch vornehmen, ob ich solche Patronetti, wie sie dort heißen, solche Gespenster, Tote, die nicht gehen können, haben möchte und vor allem, wie ich sie gestalte. Also was sind das denn überhaupt für Tote, für Gespenster? Ich habe mir dann vorgestellt, naja, die sitzen da, die sind halt einfach nur traurig. Die gehen nicht weg, weil die sind so wie der ewige Fluch, das Pech, das einen so das ganze Leben verfolgt oder die Hindernisse, die man sich selbst in den Weg stellt, immer wieder. Das Bein, das man sich selbst sein ganzes Leben immer wieder stellt, ohne zu wissen, was man da eigentlich macht. Die sind harmlos, aber sehr, sehr lästig und sie gehen einfach nicht weg, wie das eben mit vielen Dingen ist, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Aber das muss man sich eben vornehmen. Und ja, so fängt für mich Schreiben und Erzählen an. Ich baue ein relativ grobes Gerüst, aber ich habe viele, viele Wünsche an die Geschichte und ich habe viele Dinge, die ich mir vornehme. In diesem Fall waren es einmal diese magischen Momente, eher weniger paranormale als magische Momente. Da fliegen auch mal Dinge durch die Luft, die sonst nicht fliegen können in der Welt. Und vor allem aber eben die Gespenster. Es gibt aber auch noch viele andere Dinge, die ich mir so vornehme und noch keine Ahnung habe, wie ich das später realisieren kann. Und dann entsteht daraus erstmal ein grobes Figurengeflecht. Ich haue dann so ein paar Pflöcke des Plots ein, Anfang, Mitte, Ende und ich weiß ungefähr, wo ich hin will. Und dann gönne ich mir aber das Privileg, das ich als Drehbuchautor beispielsweise nicht habe, weil dort immer über Plot und Handlung die ganze Zeit gesprochen wird, gar nicht mehr viel über Plot und Handlung nachzudenken, sondern anzufangen und mit viel Mühe und Konzentration mal so im Nebel loszufahren und dann zu gucken, was passiert. Weil das Besondere am literarischen Schreiben ist eben, dass man sich dann durch Fleiß und Routine einen gewissen Flow verdient und den Zugang zum Unterbewusstsein. Und das hat ja immer recht. Und dann passieren eben mitunter Dinge, dass Sachen stehen, auf die man vorher gar nicht gekommen wäre, die vielleicht den ganzen Plot ein bisschen komplizierter machen oder man stellt sich da, vielleicht hat man den Eindruck, selbst wieder ein Bein, warum machst du das? Es wird jetzt alles schwieriger. Du hättest das so flott erzählen können. Aber da das Unterbewusstsein immer recht hat, ist man gut beraten, dem zu folgen und das dann weiter auszugestalten.
Das muss man sich ja erstmal trauen. Also mussten Sie da erst sehr viel schreiben. Damit will ich nicht sagen, dass das alles Fingerübungen waren, was Sie vorher gemacht haben. Sie sind ja ein versierter Autor. Sie helfen anderen, Texte aus sich rauszubringen. Aber dennoch hört sich das für mich so ein bisschen an, als ob Sie schon auch gewohntes Terrain verlassen haben, sehr bewusst, um sich neues Terrain zu erschließen.
Ja, aber es wäre ja absurd, wenn man das nicht täte. Ich habe dieses Mantra, nicht wollen, was du kannst, sondern können, was du willst. Das heißt, ich langweile mich einmal schnell, ich muss immer wieder auch was Neues ausprobieren. Das ist ja nicht ganz radikal neu, aber ich muss doch immer wieder was probieren. Und wenn ich dann was will, dann muss ich gucken, dass ich es auch hinkriege, dass ich es auch kann. Das heißt, ich muss mir einen gewissen Ton, eine gewisse Form der Erzählung auch drauf schaffen und das ausprobieren. Das ist am Anfang mit viel Ausprobieren und wenig Schreibfortschritt verbunden, bis das dann so langsam die Form kriegt, die ich wollte. Und dann wird es zunehmend ein bisschen leichter. Aber alles andere wäre schrecklich langweilig.
Gibt es dann so einen Moment, wo Sie wissen, okay, das habe ich jetzt irgendwie drauf. Also jetzt kann ich fabulieren, jetzt fühle ich mich auch sicher in der Geschichte. Was möchte ich erzählen? Wir können das ja ganz an praktischen Beispielen machen. Der zweite Band ist ja komplett aus der Perspektive dreier Frauen erzählt, ja. Also auch aus der Erzählperspektive. Und das macht man ja nicht eben so. Also man muss ja eine Vorstellung davon haben, wie kann ein Autor sich sozusagen in drei unterschiedliche Frauentypen, drei unterschiedliche Vertreterinnen von drei Generationen hineinversetzen, ohne dass das anbiederisch wirkt oder dass wir hier eine weibliche Schreibendiskussion führen. Es können ja immer nur Annäherungen sein und das ist ja auch gut so. Da muss man sich ja dann doch sicher fühlen, um das dann 500 Seiten lang auch durchzuhalten. Also das muss ja von Anfang an stimmen. Ja. Da können Sie ja nicht zwischendurch nochmal Anlauf nehmen oder so. Das würden die Leser ja sofort merken.
Ja. Also erstmal geben Sie alle meine Sorgen und Bedenken gerade wieder, die ich zu Anfang auch hatte. Weil natürlich ist es so, wenn man sich dann vornimmt, und der Gedanke kam beim Prozess am ersten Band, da habe ich gemerkt, dass mir die Frauen der Familie zu kurz kommen und ich doch noch die Geschichte weitererzählen wollte aus der Perspektive der Frauen. Und auch da wieder, ich wollte etwas können, was ich wollte. Und der Wunsch alleine macht es aber noch nicht, weil ich wusste natürlich, dass ich als alter weißer Mann, der jetzt auf einmal sich vornimmt, aus der Perspektive dreier Frauen auch noch zu sprechen, aus drei Generationen, da ein großes Risiko eingehe. Nur, das Risiko gehört zu diesem Beruf dazu in vielerlei Hinsicht. Mit diesem Beruf als Beruf des Autors, des Schriftstellers ist immer ein großes wirtschaftliches Risiko verbunden. Mhm. Es ist aber auch das Risiko, ich sag's mal salopp, des Verkackens verbunden. Ein Ausdruck, den Musiker gerne benutzen. Mhm. Dass man den Ton einfach mal nicht trifft und zwar so richtig daneben legt und den Lagenwechsel versemmelt, was auch immer. Und dass man handwerklich, erzählerisch einfach daneben liegt. Dieses Risiko ist immer dabei. Da muss man dann sich Mühe geben. Und das habe ich versucht. Ich kann auch wirklich nicht mehr darüber sagen, dass ich mir versuche, größte Mühe zu geben. Es hat vielleicht funktioniert, weil ich meine Haltung zu meinen Figuren verändert habe. Ich habe mir vorgenommen, die Figuren erstmal nicht zu erzählen, sondern den Figuren zuzuhören. Und der ganze Schreibprozess an den Frauen der Familie Carbonaro war mehr so ein Schreiberin, schreibendes Zuhören. Ich habe versucht herauszufinden, wie es denen geht. Und dann kann man natürlich viel recherchieren. Und wir sind als Autorinnen und Autoren auch immer gut beraten, in der Welt gut aufzupassen, hinzuhören. Und dann glaube ich auch daran, dass man auch als männlicher Autor ja auch weibliche Figuren erzählen kann und muss, weil man dafür halt dann ein bisschen an seiner weiblichen Seite schürfen muss, die wir alle haben. Und das gehört nun zu diesem Beruf auch dazu. Das ist dann am Ende auch eine Aufgabe, die so in der allgemeinen Stellenbeschreibung für Autorinnen und Autoren steht.
Wann wussten Sie eigentlich, jetzt bin ich Autor? Also gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, ja, ab da habe ich selbst dran geglaubt, jetzt ist das mein Beruf?
Also, dass es mein Beruf ist, das war relativ früh. Ich muss ja sagen, dass ich immer davon geträumt habe, Autor zu werden. Das ist tatsächlich der Traum meines Lebens, der sich erfüllt hat, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind auch. Aber ich nehme das gerne an und empfinde das als großes Geschenk und Privileg meines Lebens, diesen Beruf machen zu können. Und ich würde ihn gerne noch lange weitermachen. Aber dass das jetzt ein Beruf werden soll und kann, das wusste ich relativ früh nach meinen ersten zwei Buchveröffentlichungen. Dann hatte ich angefangen, mich ein bisschen um Drehbuchaufträge, das waren damals, ich habe ja mit Kinderbüchern angefangen und die ersten Drehbuchgeschichten waren so Zeichentrickserien, Puppenserien, die irgendwo liefen und für die ich dann kleine Sketche geschrieben habe. Und da war relativ bald auf so einem studentischen Niveau es mir möglich, davon irgendwie zu leben oder so prekär, wie man da eben lebte, zu überleben. Und da konnte ich das dann als Beruf schon bezeichnen. Nur, Sie wissen es ja vielleicht, Sie sprechen ja auch viel mit Autorinnen und Autoren, wir leiden alle stark unter dem Imposter-Syndrom. Wir haben immer den Eindruck, beim nächsten Buch kriegen alle raus, dass wir es gar nicht drauf haben. Und diese ganzen 30 Jahre voller Bücher und Filme waren alles Täuschung und jetzt wird die Blase platzen. Das denken wir wirklich. Und dann denke ich mir dann immer zwischendurch, naja, komm Mario, du hast es einmal getan, du kannst es wieder tun. Und ich will damit nur sagen, so eine gewisse Unsicherheit ist auch immer noch dabei. Ich habe niemals den Eindruck, fertig zu sein oder jetzt genau zu wissen, was ich tue. Und weil Sie gerade gefragt haben, an welchem Punkt ich so gemerkt habe, jetzt habe ich diesen Ton, diesen Sound der Carbonaros drauf. Das ist so etwa in der Hälfte, vielleicht so ab dem zweiten Drittel. Da weiß ich dann, das sitzt jetzt alles, dann merke ich es auch am Schreibfortschritt, dann schaffe ich einfach mehr Seiten am Tag und dann merkt man so, ja, es ist jetzt alles nicht mehr so quälend, wie das mitunter schon mal zwischendurch war. Aber das gehört alles, sowohl der Flow wie das sich durchbeißen durch den Stoff und den Ton zu finden und die Tage des Haderns und keine Idee haben, das gehört eben alles zum Prozess dazu. Ist mitunter nicht einfach, aber kann trotzdem auch sehr schön sein.
Aber sicherlich ist Ihre Grundsicherheit vielleicht dann doch ein bisschen gewachsen im Laufe der Jahre, weil Sie gehören ja zu den wenigen Prozent, da gibt es ja sehr unterschiedliche Angaben, also man schätzt so zwischen 3-5% der Autoren und Autorinnen im deutschsprachigen Raum können von dieser Arbeit leben. Also wo man sagen kann, okay, das ist deren Hauptberuf, das Schreiben in den unterschiedlichsten Genres, das ist ja doch sehr wenig und es gibt sehr, sehr viele Autoren und Autorinnen, die einfach einen Brotberuf, wie das so schön heißt, haben und haben müssen. Da sind Sie ja schon einen Schritt weiter, wenn ich das so sagen darf. Und das gibt dann doch sicher vielleicht ein bisschen Grundsicherheit, weil Sie schon öfter erlebt haben, ja, es funktioniert ja gut und Sie haben Erfolg und Aufträge.
Ja, was aber noch mehr Sicherheit mir persönlich verschafft, sind die Momente des Scheiterns und die vielen Momente des Scheiterns, die ich auch schon erlebt habe, nach denen man dann merkt, es geht weiter. Es gibt immer irgendwie noch eine Lösung. Und damit meine ich nicht nur so das wirtschaftliche Scheitern, dass Projekte platzen, habe ich gerade als Drehbuchautor erlebt, man das doch relativ oft. Aber eben auch das erzählerische Scheitern über viele Wochen an einem Stoff, an Figuren, bis dann der Knoten platzt und sich das alles ein bisschen leichter anfühlt. Ich glaube fest daran, dass ich gerade durch diese Momente des Scheiterns eine, und so beschreibe ich es manchmal, dass ich meinen Beruf als Kette von Momenten des Scheiterns erlebe und dann am Ende ist ein Buch fertig. Das soll nicht zu düster klingen, aber ich lerne ganz viel über das, was nicht funktioniert. Und ich glaube tatsächlich auch daran, dass man als Autorin, als Autor mit den Jahren besser wird und vielleicht eleganter, raffinierter, vielleicht aber auch mutiger, weil man sich vor vielen Dingen gar nicht mehr so fürchtet. Und man weiß, das kann ich einfach mal ausprobieren. Aber Sie haben recht, ich empfinde das wirklich als Privileg. Ich konnte schon sehr früh, vor 30 Jahren, als ich anfing, auf einem sehr prekären Niveau vom Schreiben leben und habe vielleicht ein bisschen hochmütig immer gedacht, ich will da jetzt nicht noch einen Beruf parallel machen. Ich will das wirklich als Hauptberuf betrachten. Und mein Ehrgeiz ist, noch eine Weile übrig zu bleiben, wenn das klappt.
Wenn ich mir jetzt noch mal diese beiden Romane vor Augen führe, konnten Sie diesen zweiten Band ganz aus der Frauenperspektive, sogar aus der Perspektive von 3 Frauen aus 3 Generationen schreiben, weil Ihnen dieses strenge Grundgerüst, über das wir schon gesprochen haben, auch dabei geholfen bei dem zweiten Band. Also ich habe bei ganz vielen Situationen plötzlich gewusst, worum geht's? Ich glaube, es funktioniert auch ohne, dass man das weiß, aber es ist nochmal ein schöner Lesegenuss zu denken, ach so hat die das in der Situation erzählt, wo es für den Typen irgendwie nur ums Machen ging oder er wollte noch mehr Geld verdienen oder er wollte einen Mercedes unbedingt haben, also was alles dazugehört. Das fand ich schon eine spannende Leseerfahrung.
Ja, aber da beschreiben Sie eine der ganz, ganz großen Herausforderungen jetzt am zweiten Teil an den Frauen der Familie Carbonaro. Einmal wollte ich diese drei Frauen erzählen. Ich habe zuerst aus einer auktorialen Perspektive angefangen und dann gemerkt, das geht
also
gar nicht.
Der allwissende Erzähler.
Der allwissende Erzähler, der von oben auf alles drauf guckt, so ähnlich eben wie es im ersten Teil auch ist. Dann habe ich nach etwa 70, 80 Seiten gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Und habe mich dann entschlossen, aus der Perspektive der Frauen konsequent zu erzählen, habe das alles nochmal auf links gedreht sozusagen. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn Sie einen zweiten Teil schreiben und die Frauen der Familie Carbonaro ist kein direkter Anschluss an Terra di Sicilia, ich habe das mal genannt, es sind wie Geschwister, die sind verbunden, aber unabhängig. Die Saga wird fortgesetzt, aber es ist ja keine direkte Fortsetzung. Gleichwohl weiß ich, es wird Leserinnen geben, die den ersten Teil kennen. Es wird Leser geben, die den ersten Teil nicht kennen. Und beide sollen sich weder langweilen noch überfordert sein. Also muss ich eine Balance finden zwischen Anspielungen auf den ersten und gleichzeitig muss man es doch lesen können, ohne den ersten zu kennen. Und das ist dann, weil Sie von Komposition gesprochen haben, eine große kompositorische Herausforderung, die sich dann stellt, wenn die Situationen kommen. Und dann muss man doch sehr intensiv an diesen Stellen so lange arbeiten, oft kürzen und nochmal kürzen und sich nochmal hinterfragen, brauche ich das? Und es gibt diese berühmte Binsenweisheit des Erzählens, Kill Your Darlings. Und ich habe das für ein Bon Mot lange Jahre gehalten und ich habe aber irgendwann gemerkt, es ist genau das. Und wenn ich wahnsinnig verliebt bin in eine Stelle, dann weiß ich inzwischen sehr deutlich, die muss raus. Die ist vielleicht zu eitel, die ist viel zu viel. Ich habe da versucht zu beeindrucken und immer wenn ich im Text beim Schreiben versuche zu beeindrucken, dann liege ich daneben. Das ist es eben, Erzählen hat für mich ganz viel mit einem Zustand allergrößter Demut zu tun und das könnte jetzt auch eitel klingen, aber es ist so, wie ich es meine. Ich versuche es nur für den Text zu tun und nicht für mich. Und mit diesem Zustand merke ich dann auch, wo die Darlings sind und dann kann ich sie streichen.
Wie halten Sie es denn eigentlich im Allgemeinen mit Vorbildern beim Schreiben? Hilft Lesen zum Beispiel beim Schreiben?
Ja, also ja natürlich. Lesen hilft immer. Lesen hilft für alles. Lesen ist eine der wunderbarsten Erfindungen des Universums, dass wir lesen können. Und es ist auch so praktisch und es ist ja konkrete Telepathie. Ich bin ja, wenn ich lese, sofort mit der Imaginationswelt und dem Gehirn einer Autorin, eines Autors über Jahrhunderte verbunden. Das ist reine praktische, angewandte Magie. Ich halte zum Beispiel nichts davon, nicht zu lesen, um jemanden nicht zu kopieren. Ich glaube ja eher daran, dass man gut beraten ist, wie in jeder Kunstform, wenn man sich ausbildet, gerade als junge Autorin, als junger Autor, nachzuahmen. Jede Kunst wird durch Nachahmung gelernt und auch gelehrt. Beste Beispiel sind die Meisterklassen in den Kunstakademien, aber auch in den Musikhochschulen wird nachgeahmt. Und Nachahmung ist eine große Hilfe, weil man merkt, im Prozess des Nachahmens, es geht immer schief. Es ist ein ewiges Scheitern. Aber durch dieses Schiefgehen, dieses Nicht-Gelingen der Nachahmung, die man sich vorgenommen hat, entsteht ja der eigene Ton, das eigene. Und dann irgendwann erlangt man eine gewisse Reife, um das auch zu bemerken. Und weil Sie von Idolen oder von Autorinnen und Autoren gesprochen haben, die einen begleiten, ich habe eine Weile die launige Antwort gegeben, ja, das sind so viele, das sind viele verschiedene und da gab es den und die. Aber die Wahrheit ist, dass ich schon seit ich klein bin, also so seit ich so 14, 15 bin, so ein Idol, ein erzählerisches Idol habe und der war immer verbunden auch mit dem Gedanken, ich möchte das auch. Und das ist Ray Bradbury, amerikanischer Autor, halte den für einen der größten Erzähler des 20. Jahrhunderts. In Deutschland läuft er eher als Science-Fiction-Autor, hat aber tausende von Kurzgeschichten in unterschiedlichsten Genres geschrieben und ist der einzige Autor, dessen Grab in dem zauberhaften kleinen Westwood Village Cemetery in Los Angeles ich je besucht habe. Ich versuche jetzt auch gerade mit dem neuen Stoff, an dem ich arbeite, so einen Bradbury-Sound hinzukriegen. Und das geht immer kolossal schief. Aber ich tue es, weil der was geschafft hat, auch magisch realistisch zu erzählen, sich vor der Magie des Alltags nicht gefürchtet hat. Der hat erzählt, amerikanische Kleinstädte, die, wer sie kennt, weiß, unendlich langweilig und öde sind. Und er erzählt sie wie magische Orte. Und das tut er durch Verben. Das hat einmal mit dem großen Vorteil der englischen Sprache zu tun, die sehr viel verborientierter ist als die deutsche Sprache. Aber es geht auch auf Deutsch. Man kann auch sich auf Deutsch disziplinieren und mehr auf die Verben gucken. Und dann summt und surrt und flirrt alles und alles ist in Bewegung und alles ist dynamisch. Und dann erzeugt das Magie. Und das ist großartig und das versuche ich.
Bücher als Gegenstände, auch als Sammlungsgegenstände, spielen ja dann doch bei Ihnen immer wieder eine Rolle, auch beim Patriarchen der Familie. Sie haben es kurz eben angedeutet, der ist ein funktionaler Analphabet, der kann total gut rechnen, der hat so eine Art Synästhesie, der verbindet Farben und Zahlen, verkoppeln da seine Synapsen, aber mit dem Lesen hat das überhaupt nicht. Aber er fühlt sich angekommen als Geschäftsmann, als er sich eine eigene Bibliothek leisten kann, die wunderbar ausgestattet ist, die so zum Zentrum seiner Arbeit wird. Das ist für ihn ja wie so ein Sehnsuchtsort, den er sich erfüllt hat. Das ist ja ganz interessant. Also das schmuggelt sich bei Ihnen dann auch immer wieder rein in das, was Sie schreiben. Diese Faszination auch. Das hat ja was Magisches, Lesen und dieses sich mit dem Autor irgendwie synchronisieren oder auch nicht. Es kann ja beides gut sein.
Ja, einmal das Lesen, aber auch das Objektbuch. Mhm. Und Sie haben es gerade gesagt, es ist für Barnaba Carbonaro eben auch ein Sehnsuchtsort. Also das Buch und dann eben das gesammelte Buch in Form einer Bibliothek als Statussymbol auf der einen Seite, aber eben auch als vielleicht magische Objekte, die durch die Handwerkskunst, die mit der Herstellung solcher Bücher verbunden ist und ja etwas ausstrahlt, was auf ihn vielleicht seine dicke Schale auch durchdringt und auf ihn ein bisschen abstrahlt. Bücher haben ja auch eine Wirkung, wenn man sie nicht aufschlägt. Mhm. Darum geht es eben auch für Barnaba mit seiner Bibliothek. Das sind vor allem Bildbände, die er anfängt zu sammeln, aber eben dann, das erzählt dann seine Enkelin Maria, eben auch deutsche Literatur, die er sammelt, die sie dann in seiner Bibliothek entdeckt und mit der sie dann Deutsch lernt.
Wie viele Reiseberichte deutschsprachiger Autoren und Autorinnen haben Sie denn in der Vorbereitung gelesen oder Interesse halber?
Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Reiseberichte es waren. Es waren nicht so viele. Interessant sind natürlich die unterschiedlichen Reiseberichte oder Zusammenfassungen von Reisenden, die Ende des 19. Jahrhunderts nach Taormina gekommen sind. Mhm. Als Sie haben ihn gerade angesprochen, Wilhelm von Glöden, die Fotos von den Taormineser Knaben gemacht hat in lasziven Posen, in so pseudo-antiker Atmosphäre, weil die deutsche Bohème Taormina und Sizilien als ihr mythisches Arkadien verklärt hat und dort eben, wenn sie es sich leisten konnte, die Winter verbracht hat. Da gibt es immer mal ein paar Reiseberichte oder man findet mal so einen alten Reiseführer. Aber das ist nicht der Hauptfokus meiner Recherche gewesen. Ich bin eher interessiert an Alltagsdingen. Mich interessiert dann doch, was hat ein Espresso 1910 in Catania gekostet? Und was hat das Kännchen Kaffee zu gleicher Zeit in München gekostet? Und dann war ganz wichtig, wie waren die Arbeitsabläufe in den Mandarinenfeldern oder in den Zitrusgärten, wie sie heißen? Und das war so ein Goldnugget der Recherche, dass mich dann, wir reden vom ersten Tag des italienischen Lockdowns im ersten Jahr der Pandemie, man durfte nicht mehr raus und ich steckte da in Taormina fest und aus Catania, aus dem Gewerbegebiet, ruft mich ein Direktor eines Südfrüchte-Konsortiums an und sagt, Herr Giordano, ich habe da noch dieses kleine Buch, ich habe das gefunden und das würde ich Ihnen schenken und da steht alles über den Südfrüchteanbau drin. Und bin dann völlig illegalerweise nochmal nach Catania gefahren, habe mir das Buch abgeholt und da stand dann auf einmal alles drin, was ich über den Zitrusanbau wissen musste. Mit allen Begriffen und allen unterschiedlichen Arbeitsschritten, den die einzelnen Arbeiter, welche Aufgabe hatten sie, wie war das organisiert und verteilt. Das sind dann Dinge, die mich viel mehr interessiert haben.
Von den bislang 6 italienischen Nobelpreisträgerinnen und Preisträgern sind 2 auf Sizilien geboren. Luigi Pirandello, der vor allen Dingen hier im deutschsprachigen Raum für seine Theaterstücke bekannt ist bis heute. Und Salvatore Quasimodo, jetzt habe ich den Namen wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, der ein Dichter, ein Lyriker war. Das ist ja ein ganz guter Schnitt. Gibt es so etwas wie eine sizilianische Literatur- und Erzähltradition? Also von der Erzähltradition der mündlichen haben wir ja schon ein bisschen was gehört. Es gibt ja auch diese Geschichtensinger, die Sie beschreiben.
Ja.
Aber gibt es da tatsächlich so eine sizilianische Tradition, die fest verankert ist, auch in der italienischen Literaturgeschichte?
Ja. Also bei den Autoren gibt es ja noch eine ganze Reihe anderer. Es gibt dann noch Varga und die Lampedusa, viele andere auch, die mir jetzt hier vor dem Mikro gerade nicht kommen. Aber vor allem ist Sizilien ja immer auch Zentrum italienischer Kultur gewesen. Durch diese Lage im Mittelmeer, durch diese zentrale Position über Jahrtausende von unterschiedlichsten Kulturen auch geprägt. Friedrich II. Im Mittelalter hat dort sozusagen ein kulturelles Leistungssportzentrum auch aufgebaut, um auch die gesamte intellektuelle Elite des Nahen Ostens und Südeuropas auch anzuziehen. Und das wirkt bis heute. Die italienische Kultur ist geprägt von sizilianischen Künstlern, bildenden Künstlern, Musikern stark. Dolce und Gabbana sind Sizilianer zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt wieder einen ganz anderen Bereich nehmen.
Die lieben ja auch das Barocke. Das
die lieben auch das Barocke und sie lieben Sizilien. Ich meine, es wäre 2012 gewesen, hatten die so eine sizilianische Kollektion, die spektakulär war. Die haben dann diese üppigen sizilianischen Motive auf Kleider gebracht. Und italienische Kultur ist stark von Sizilianern geprägt. Da ist so ein Motor, vielleicht auch durch die Armut und durch die sehr, sehr schwierigen Verhältnisse, gesellschaftlich, politisch, vielleicht auch Stichwort Mafia. Es ist in Sizilien immer hart gewesen und das ist für künstlerische Entwicklung mitunter förderlich. Und dann müssen aber sizilianische Künstler immer raus aus Sizilien, weil wenn sie dort bleiben, dann werden sie provinziell dann doch wieder vereinnahmt und reden am Ende doch wieder nur darüber, wo es das leckerste Pistazieneis gibt. Die müssen dann also doch irgendwann raus nach Rom und nach Mailand. Und das haben ja alle diese großen Autoren auch getan. Und ich stelle mir immer die Lampedusa vor, der so als Nachkomme des bourbonischen Hochadels immer noch so halbreich, nicht mehr ganz wohlhabend, aber immer noch in Palästen aufgewachsen, verwöhnt von seiner Mutter, mit Erdbeereis dick gefüttert, dann seinen Cousin irgendwann begleitet, der ein kleines Buch veröffentlicht hat zu einer italienischen Autorenvereinigung und dann merkt, die sind alle schlimm, die sind alle eitel und die haben nichts drauf, das kann ich auch. Und dann innerhalb von wenigen Monaten eines dieser Standardwerke italienischer Literatur den Schlüssel schreibt zum Verständnis immer noch Siziliens. Den Gattopardo. Der Leopard. Man kann ihn nicht oft genug lesen. Und er ist so vergnüglich und er ist mit so leichter Hand geschrieben. Und der Mann war sizilianischer Adliger und hat in seinem Leben nie arbeiten müssen. Das gelingt auch.
Ja. Etwas führt zu etwas, Geschichten werden erzählt. Hört sich auch ein bisschen binsenmäßig an, aber es ist eine Urwahrheit sozusagen. Ja. Auch zu lesen im ersten Band, Terra di Sicilia. Wenn Sie jetzt ja schon das Drehbuch nicht schreiben, dann haben Sie ja Zeit vielleicht, um einen dritten Band zu schreiben. Und sitzen Sie da schon dran? Gibt es Pläne?
Also ich werde keinen dritten Band der Carbonara-Saga schreiben. Ich arbeite aber gerade an einem Stoff, einer Liebesgeschichte, spielt heute, spielt in Sizilien. Und die Protagonistin trägt den Nachnamen Carbonaro. Sie ahnen, es knüpft so zart an, aber da liegen jetzt dann bereits 2 oder fast 3 Generationen dazwischen. Die Protagonistin weiß kaum etwas über diese Familiengeschichte und das ist gar nicht mehr so entscheidend. Aber ich will was Heiteres schreiben im Augenblick. Ich würde gerne etwas warmherzig Heiteres schreiben. Ich würde gerne eine Liebesgeschichte schreiben und vielleicht so eine kleine Rauchfahne nochmal auf diesen Berg setzen und damit aus dieser Carbonaro-Welt auch rausgehen. Und es wird deutlich geringeren Umfang haben, weil ich glaube, dass diese Geschichte auch nicht auf 500 Seiten ausgebreitet werden muss. Da werden wir 300 reichen. Aber die Gespenster kommen auch wieder vor. Ich habe gerade noch eine kleine Szene dazu geschrieben. Ja.
In der Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich in einer Rezension gelesen. Da hat die Rezensentin geschrieben, dass sie sich mit der Familiengeschichte der Carbonaros einen Platz im Himmel erschrieben haben. Das fand ich sehr schön, eine sehr schöne Vorstellung. Jetzt frage ich natürlich den Autor Mario Giordano, ist der Platz im Himmel für Sie eher der oft graue Himmel über Berlin oder der gleißende über der Insel Sizilien?
Der graue Himmel ist es niemals. Und der Himmel über Berlin kann wunderbar zart und blau sein. Und es ist immer beides. Ich habe das große Geschenk, dass ich zwei Herzen in meiner Brust trage. Und es sind dann auch zwei Himmel.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir sind natürlich jetzt alle sehr gespannt, wie es sozusagen mit den Nachkommen der Carbonaros so ein bisschen weitergeht. Wir hören uns wieder, wenn die neue Geschichte da ist.
Danke, Frau Renner, fürs Gespräch. Freut mich sehr.